gerade diese Nachkriegsmoderne, die spielt natürlich hier in der Stadt auch eine große Rolle und in der Sammlung eben auch. Also ich kann hier, wenn ich die Datenbank mir aufmache, kann ich diverse alte Bekannte sozusagen aus meiner Forschungszeit eben auch aufrufen. Und ich freue mich eben auch, dass ich da sozusagen anknüpfen kann, dass sich da so ein bisschen der Kreis schließt.
Herzlich willkommen zu Kunst in Berlin, dem Podcast der Berlinischen Galerie Museum für Moderne Kunst. Mein Name ist Thomas Köhler, ich bin der Direktor des Hauses. In diesem Podcast treffe ich Künstlerinnen, die bei uns ausstellen und Menschen, die die Kunststadt Berlin prägen. Wir sprechen über moderne und zeitgenössische Kunst und die Arbeit in einem Museum. Kunst in Berlin wird präsentiert vom Förderverein der Berlinischen Galerie. Liebe Freundinnen der Berlinischen Galerie und der Kunst, herzlich willkommen zu Folge 16 unseres Podcasts Kunst in Berlin. Heute widmen wir uns der grafischen Sammlung unseres Hauses. Dazu spreche ich mit Ilka Föhrmann, die 2022 die Leitung der grafischen Sammlung an der Berlinischen Galerie übernommen hat. Ilka Föhrmann ist außerdem Kuratorin unserer aktuell laufenden Ausstellung Hans Uhlmann – Experimentelles Formen, die sich dem künstlerischen Schaffen Uhlmanns von den 1930er bis 1970er Jahren widmet. Willkommen, Ilka.
Hallo.
Vielleicht an der Stelle noch kurz was zur Berlinischen Galerie. Grafische Sammlung kommt heute ausführlich vor. Wir haben noch 4 weitere kunsthistorische Abteilungen, die man an der Stelle vielleicht auch gerechterweise erwähnen muss. Einmal die bildende Kunst mit Gemälden und Skulpturen, die Fotografie, erklärt sich von allein, die Architektursammlung und die Künstlerinnenarchive. Und man muss vielleicht auch noch dazu sagen, dass wir das so dogmatisch gar nicht sehen, dass die Abteilungen untereinander in einer regen Kommunikation stehen und man miteinander arbeitet und es nicht bedeutet, dass man, wenn man für Fotografie zuständig ist, auch nur sich mit Fotografie auseinandersetzt. Das ist, glaube ich, ein großer Vorteil und auch ein Unterschied zu vielen anderen Häusern, die solche Sparten haben. Aber jetzt zu dir, liebe Ilka. Die Berlinische Galerie ist ja nicht deine erste kunsthistorische Station als Kuratorin. Wie kamst du zum Studium der Kunstgeschichte? Was hat dich dazu getrieben? Du bist ja in einer Stadt geboren, in der jetzt nicht gerade die riesigsten Museen existieren, ohne den Ostfriesen jetzt in irgendeiner Weise näher treten zu wollen. Wie bist du zur Kunst gekommen, zur Kunstgeschichte, einem Fach, dem man ja im Allgemeinen nachsagt, da kannst du kein Geld verdienen?
Ja, da kann ich erstmal mit einem lustigen Fun-Fact über meinen Werdegang beginnen, den ganz wenig Leute wissen, weil ich den tatsächlich gerne verschweige in meinem Lebenslauf. Bevor ich Kunstgeschichte studiert habe, habe ich tatsächlich was anderes gemacht, nämlich Zahnmedizin studiert. Auf dem Papier für ein Semester. Es waren dann faktisch, glaube ich, 5 oder 6 Wochen. Dann habe ich das hingeschmissen, weil ich einfach gemerkt habe, das ist nicht das Richtige für mich. Also nichts gegen ZahnmedizinerInnen, aber für mich war das definitiv nichts. Und ich habe mich dann umorientiert und bin dann bei der Kunstgeschichte gelandet, was sicher für meine Familie, meine Freunde keine große Überraschung war, weil ich habe mich immer viel interessiert für Museen. Also ich war gerne in Museen als Kind. Ich komme zwar aus Leer Ostfriesland, da gibt es nicht so viele Museen, aber es gibt im Umfeld doch einiges, wie zum Beispiel die Kunsthalle in Emden mit der tollen Sammlung von Henry Nann. Also da war ich als Kind schon und mich hat das immer total fasziniert, die Geschichten, die eben auch im Museum erzählt werden. Und ich habe dann auch im Studium ziemlich schnell gemerkt, ich will auch in diese Richtung gehen. Ich habe dann früh Praktika gemacht, im Museum gearbeitet, in der Vermittlung. Also das war für mich irgendwie klar, so Elfenbeinturm, Forschung, das ist nicht so ganz das Richtige für mich. Ich will halt wirklich nah an den Dingen dran sein.
Vermittlung ist ja so ein klassisches Einsteigergebiet für KunsthistorikerInnen. Wo hast du die Vermittlung begonnen? Wo hast du das zum ersten Mal gemacht? In welchem Haus?
Tatsächlich im Praktikum im Schlossmuseum in Jever, da wo das Bier herkommt. Also ein kulturhistorisches Museum. Und da habe ich ein Praktikum gemacht und eigentlich alles an Museumsarbeit da gemacht. Das war, ist halt auch ein sehr kleines Haus, da konnte ich wahnsinnig viel machen. Und dann habe ich während des Studiums, vor allen Dingen im Stadtmuseum in Münster, Führung gegeben. Und dazu gehört dann auch Führungen im Rahmen des sogenannten Zwingers, wo eben auch diese tolle Skulptur oder Installation von Rebecca Horn ist, die dort seit 1997 ist, also im Rahmen der Skulpturprojekte da ja auch installiert wurde. Und da habe ich eben auch, weil das Studium in Münster jetzt eher nicht so auf zeitgenössische Kunst ausgerichtet war, viel Kontakt eben auch mit zeitgenössischer Kunst gehabt. Das war ganz toll für mich.
Aber wofür man Münster selbstverständlich auch kennt, das sind die Skulpturprojekte. Fiel da ein Skulpturprojekt in deine Studienzeit, in die Zeit, in der du in Münster gelebt und studiert hast?
Ja, 2007, da war ich noch in Münster, da habe ich noch promoviert. Ich habe nie im Bereich der Skulpturprojekte gearbeitet, das haben ja viele gemacht. Das hat sich immer nicht so ergeben. Also 97 war ich noch nicht da und 2007 dann sehr mit meiner Diss beschäftigt. Aber das war schon auch eine tolle Zeit damals. Also Münster ist ja ein schönes Studentenstädtchen, aber doch auch, naja, in der westfälischen Provinz. Und wenn dann die Skulpturprojekte sind, ist das ganz witzig. Dann wird Münster auf einmal super international. Man hört ganz viele Sprachen auf der Straße und es ist einfach mehr los. Also das ist für die Stadt doch immer ein tolles Happening, wenn das ist.
Die ersten Skulpturprojekte, die hatten ja fast sowas wie so einen edukativen Impetus, die BewohnerInnen der Stadt für Kunst, für zeitgenössische Kunst im öffentlichen Raum zu begeistern. Hat das nachhaltig gewirkt in der Stadt? Ist man da jetzt offener, was Zeitgenossenschaft anbelangt?
Also da wird immer noch heftig diskutiert. Ich weiß jetzt gar nicht, wie das so bei den letzten war, aber als ich damals 2007 noch in Münster war, da war das schon auch immer noch ein großes Thema. Also die Münsteraner haben sich schon oder Münsteranerinnen haben sich da schon dran gewöhnt und viele Skulpturen ja auch mittlerweile lieb gewonnen, die jetzt schon lange da sind. Aber es gibt immer wieder Projekte, gerade auch immer ganz lustig, wenn es so einen religiösen Anstrich hat. Das ist im katholischen Münster manchmal schwierig. Also es gibt immer wieder Projekte, die natürlich so ein bisschen die Gemüter spalten. Aber es ist ja auch okay.
Klar, die Diskussion idealerweise wird sie sachlich geführt, bringt einen ja hoffentlich dann auch weiter immer bei der Betrachtung dieser Projekte. Du bist dann nach Stuttgart gegangen, ans Kunstmuseum. Das war dann vermutlich, nachdem du deine Dissertation abgeschlossen hattest. Genau. War das im Rahmen eines Volontariates oder was hast du da genau gemacht?
Genau, ich habe mein Volontariat im Kunstmuseum in Stuttgart gemacht, was auch so ein bisschen dann so die nächsten Jahre vorgeprägt hat, wenn man so will. Ich habe ja meine Dissertation über das 19. Jahrhundert geschrieben und da bin ich dann in einem Haus gelandet, das zeitgenössische und moderne Kunst zeigt. Und wie gesagt, das war in Münster nicht so, bis auf die Skulpturprojekte ein großer Schwerpunkt. Aber das war dann was, was mich tatsächlich durch die ganzen weiteren Stationen immer begleitet hat. Also sowohl klassische, moderne, nachkriegsmoderne als auch zeitgenössische Kunst. Und in Stuttgart waren es natürlich auch sehr viel deutsche Moderne. Also Otto Dix, Willy Baumeister, das waren so die großen Namen, mit denen ich zu tun hatte.
Und dann hat es dich in die weite Welt gezogen, um diesen abgedroschenen Satz zu benutzen. Aber ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, auch für mich war der Aufenthalt in den USA total wichtig, auch da herauszufinden, wie dort Museen funktionieren. Du bist ans Harvard Art Museum gegangen in Cambridge. Und das ist natürlich auch ein ausgesprochen privilegierter Ort an der Ostküste. Was hast du da genau gemacht? Warst du da the German?
Ich war eine von mehreren Germans und Internationals. Ich war dort Curatorial Fellow am Busch Reisinger Museum. Das Busch Reisinger Museum ist eines der drei Harvard Art Museums und ist spezialisiert auf deutsche Kunst, was in den USA schon was Besonderes ist. Es gibt nicht so viele Häuser, die so dezidiert Schwerpunkte in deutscher Moderne und zeitgenössischer Kunst haben. Durch und durch privilegiert, das ist wirklich das Stichwort. Also nicht nur der Ort, Harvard natürlich, also dort zu forschen, das ist schon gigantisch und es macht einem das auch unheimlich einfach, also diese Wahnsinnsbibliotheken, aber auch die Position an sich als Curatorial Fellow, also man kann das so ein bisschen vergleichen mit einem deutschen Volontariat, allerdings ist es eine reine Forschungsstelle gewesen, also das heißt, ich habe jetzt gar nicht so mit organisatorischen Abläufen zu tun gehabt, sondern ich habe wirklich 3 Jahre lang da geforscht, geschrieben, natürlich auch mit den Objekten gearbeitet, aber ja, in erster Linie inhaltlich.
Und das Fellowship umfasste 3 Jahre dort.
2 eigentlich, es wurde dann nochmal um 1 Jahr verlängert, weil ich ja im Rahmen dieser Ausstellungsvorbereitung dort war.
Und an welchen Ausstellungen konntest du damals arbeiten?
Also es war eine Ausstellung, ich habe natürlich auch mit der Sammlung gearbeitet, es gab kleine Projekte nebenher, aber die Hauptaufgabe war die Unterstützung der Kuratorin Lynette Roth. bei der Planung der Ausstellung Inventur Art in Germany 1943-55, also die letzten Kriegsjahre und die unmittelbare Nachkriegszeit bis zur Documenta. Das war so die Timeline.
Irgendwie bist du diesem Thema oder dieser Zeit ja auch treu geblieben, aber da kommen wir nachher gleich nochmal drauf zu sprechen. Denn nach diesen 3 Jahren in den USA, hast du da ein bisschen Nostalgie wegzugehen?
Ist mir schon schwer gefallen. Das war schon eine tolle Zeit da und ein toller Ort. Aber ja, es war dann auch nicht so einfach, in den USA zu bleiben. Natürlich, ich habe schon auch drüber nachgedacht. Aber dann gab es halt schon auch gute Gelegenheiten, nach Deutschland zurückzugehen. Und ich habe mich dann eben an der Schirn-Kunsthalle in Frankfurt beworben und habe dann dort angefangen als Kuratorin und war dort für 5 Jahre auch schwerpunktmäßig klassische, moderne und Nachkriegskunst. Also ja, ich bin dann so ein bisschen bei den Themen geblieben, die ich auch so ein bisschen aus den USA mitgebracht habe.
Was hast du denn noch aus den USA mitgebracht, was so das Denken von Museum anbelangt? Was unterscheidet sich da in der Museumsarbeit von der deutschen Museumsarbeit?
Oh, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Also ich war natürlich da ja auch an einem sehr speziellen Museum. Das muss man ja auch sagen. Also das Busch Reisinger ist ja ein Universitätsmuseum. Das gibt es ja so in der Form nicht hier in Deutschland. Es gibt universitäre Sammlungen, aber so in der Größenordnung nicht. Und da stand natürlich schon auch Forschung immer ganz, ganz klar im Vordergrund. Also natürlich war dem Museum dort auch immer wichtig, dass BesucherInnen kommen, das ist natürlich klar, aber man hat dort auch viel Themen gemacht, wo man gesagt hat, das sind wichtige Themen, die müssen wir machen, das muss erforscht werden und das ist natürlich schon in der Schirn dann ganz anders gewesen, ein Haus, das eben sehr auch auf publikumsstarke Ausstellungen setzt. Ich glaube aber schon, dass was ich in den USA wirklich gelernt habe, ist, wirklich gut hinzuschauen. Also ich hatte da wahnsinnig viel Zeit, mir auch Dinge anzugucken, auch mit Kollegen auszutauschen. Auch der Austausch dort mit den KollegInnen in der Restaurierung, das war unheimlich wertvoll. Also das ist was, wovon ich heute auch immer noch zehre, muss ich sagen.
Nun ist die Universität ja eine der Universitäten der USA, eine Ivy League Uni. Hat man das damals schon kritisch gesehen oder auch reflektiert, dass man sich so ein bisschen darüber Gedanken gemacht hat, Bildung, was bedeutet das eigentlich? Inwieweit sind da Leute ausgeschlossen? Also Themen, die heute uns ja ganz stark beschäftigen.
Ja, schon. Wobei das immer so ein gutes Gemisch war. Also Harvard, das darf man nicht vergessen, die haben ja auch einen sehr großen Prozentsatz an Studierenden, die über Stipendien kommen. Also das ist natürlich immer noch eine sehr elitäre Uni, aber das ist schon eine interessante Mischung an Studierenden, die man da vorfindet. Also wir hatten ja auch immer wieder auch mit Studierenden zu tun im Museum. Und natürlich ist es auch lustigerweise auch ein Nachbarschaftsmuseum. Also das ist ja mitten in der Stadt dort, die Universität und auch das Museum. Und das heißt, es ist jetzt nicht auch nur so eine Lehranstalt für die elitären Studierenden, sondern man hat dann schon auch Nachbarschaftsevents gehabt und so weiter. Aber ich glaube schon, dass jetzt noch viel mehr drüber nachgedacht wird, welche Gruppen spricht man an, welche Communities. Das sehe ich eben auch aus der Ferne, wenn ich mal schaue, was so im Busch Reisinger Museum passiert. Also da werden eigentlich auch ganz ähnliche Themen verhandelt, wie das auch bei uns gerade der Fall ist.
So diesen amerikanischen Themen bist du ja dann indirekt treu geblieben, indem du an die Schirn gekommen bist, wo Max Hollein arbeitete, der ja auch letztlich in seiner Studienzeit, in seiner frühen Zeit als Berufstätiger auch viele Erfahrungen in den USA gesammelt hat und dem man, glaube ich, heute noch jeden Sonntag in Frankfurt eine Kerze stiftet. Denn der galt ja doch als jemand, der die Schirn-Kunsthalle, die so ein bisschen vor sich hin dümpelte, bevor er sie übernommen hat, dass der die wirklich auf so einen internationalen Kurs gebracht hat. Fast schon ein bisschen einschüchternd für andere Häuser. Das ist eine richtige Ausstellungsmaschine gewesen mit großen, großen, beliebten Ausstellungen. Er ist in die Stadt hineingegangen, hat wirklich ausgesprochen tolle Netzwerke geknüpft. Irgendwie mochten ihn alle scheinbar. Die Politiker, sie haben ihm Geld gegeben, die BesucherInnen, die kamen und haben das Geld ausgegeben für Tickets. Wie war das da zu arbeiten, da einzusteigen?
Also erstmal muss ich sagen, ich habe nie mit Max Hollein gearbeitet. Der war schon in San Francisco, als ich kam. Aber natürlich hat er das Haus sehr, sehr geprägt, wie du jetzt auch gerade sagst. Und ja, die Schirn ist natürlich eine gut geölte Maschine. Also sowohl was die Ausstellungen betrifft, als auch das ganze Marketing, die Presse, alles drumherum. Man muss aber auch dazu sagen, das, was wir jetzt natürlich heute sehen oder in was ich damals da reinkam, das war natürlich auch was, was gewachsen war. Also das ist ja nicht von heute auf morgen entstanden in der Schirn, sondern das ist ein langer Prozess auch gewesen. Und was ich immer sehr beeindruckend fand, die KollegInnen dort haben sich nie auf dem Erfolg ausgeruht. Also es war schon so, dass immer auch hinterfragt wurde, was funktioniert gut, was funktioniert nicht so gut, wie können wir das noch besser machen. Das fand ich unheimlich spannend auch zu sehen, dass es jetzt nicht so war, ach, wir wissen jetzt, wie es geht und diesen Gaul reiten wir jetzt, bis er nicht mehr kann, so ungefähr, sondern es wurde dann schon auch immer geschaut, wo ist noch Potenzial. Ja, aber tatsächlich die Schirn, wie sie eigentlich bis heute ist, also ein Haus mit großen publikumsstarken Ausstellungen, Haus für alle, aber auch natürlich mit spannenden Themenausstellungen, das ist die Schirn eben bis heute und das kann sie eben auch sehr gut.
Das muss man wirklich bei allem Respekt auch vor dieser Arbeit sagen, das funktioniert total gut. Deine letzte Ausstellung dort war eine Ausstellung zu Marc Chagall, die wohl alle BesucherInnen-Rekorde gebrochen hat, die bis dato in der Stadt existierten. Dann hast du dich dennoch hier bei der Berlinischen Galerie beworben. Wir backen etwas kleinere Brötchen. Was hätte dich denn an diesem Haus hier gereizt?
Also tatsächlich war es so, dass ich schon relativ früh während meiner Zeit in der Schirn gemerkt habe, so für ewig kann ich das nicht machen. Also nur Ausstellungen machen, das hat natürlich super viel Spaß gemacht. Es waren auch tolle Projekte. Aber ich habe immer gemerkt, ich war immer so ein bisschen nach jedem Projekt nicht traurig, aber doch so ein bisschen, also es war immer so ein Neustart. Mit jedem neuen Projekt hat man neue Kontakte geknüpft, neue Netzwerke aufgebaut und so ein Thema war dann irgendwie so weg. Und ich habe dann schon gemerkt, mir fehlt es wirklich, mit einer Sammlung zu arbeiten als so eine Konstante. Also ich mache ja jetzt auch Ausstellungen, aber trotzdem hat natürlich so eine Sammlungsarbeit, ist das so eine Kontinuität in der Arbeit, die wirklich auch sehr viel Spaß macht und es einfach toll ist, wenn man Projekte, KünstlerInnen, Themen auch über Jahre verfolgen kann. Das hatte ich ja auch schon vorher gesehen in Stuttgart und in Cambridge. Und deswegen war für mich schon nach einiger Zeit doch klar, ja, langfristig möchte ich doch wieder unbedingt mit einer Sammlung arbeiten. Und die Berlinische Galerie hat einfach für mich ganz viele Anknüpfungspunkte. Also gerade diese Nachkriegsmoderne, die spielt natürlich hier in der Stadt auch eine große Rolle und in der Sammlung eben auch. Also ich kann hier, wenn ich die Datenbank mir aufmache, kann ich diverse alte Bekannte sozusagen aus meiner Forschungszeit eben auch aufrufen. Und ich freue mich eben auch, dass ich da sozusagen anknüpfen kann, dass sich da so ein bisschen der Kreis schließt.
Ihr seid ja, glaube ich, gerade bei einer Inventur dabei. Aber welche Zahl benutzt du denn, wenn du gefragt wirst, wie groß ist eigentlich der Bestand in der grafischen Sammlung? Welche Zahl benutzen du da im Moment? Wir müssten das mal abgleichen.
Ich sage immer so rund 20.000. Also tatsächlich ist es manchmal gar nicht so einfach zu sagen in der grafischen Sammlung, weil wir auch sehr große Konvolute haben. Genau, das ist eben eine der großen Aufgaben, die aber auch viel Spaß macht, die aber auch echt viel Vorbereitung braucht. Das merke ich jetzt, dass wir wirklich mal eine Inventur machen, schauen, wie viel haben wir wirklich und was verstecken sich da noch für Schätzchen und Entdeckungen, die nur darauf warten, dass wir sie rausholen.
Ja, verstecken ist ein gutes Stichwort. Wenn es jetzt 20 sind, 25.000 oder 35.000, das ist fast egal. Aber wie nähert man sich so einer Sammlung an, mit der man ja perspektivisch arbeiten will? Wie machst du das? Setzt du dich vor die Grafikschränke und ziehst die Schubladen auf oder bleibst du vor dem Computer, was auch nicht möglich ist, weil der Bestand ja nicht komplett digital ist? Wie hast du das gemacht? Also es ist ja ein ongoing process, würde ich sagen. Ist man nie fertig. Wie machst du das?
Also es ist tatsächlich extrem unterschiedlich, muss ich sagen. Also manchmal kommt das so stichprobenartig, wenn man sich eben mit bestimmten einzelnen Persönlichkeiten befasst oder auch durch Anfragen, die kommen, wo man auf einmal merkt, ah, interessant, das haben wir ja auch. Langfristig wird es so sein, dass wir tatsächlich eine Standortabgleichung machen werden. Also das heißt wirklich die Sammlung, also vom Standort ausgehend überprüfen werden, also wirklich, wie du sagst, die Grafikschränke aufziehen und schauen, was ist da, was ist noch nicht erfasst, was vielleicht noch nicht komplett erfasst und so weiter und das abzugleichen. Das ist aber was ich jetzt, sage ich mal, so in meinem Alltag nicht kann, sondern ich gucke dann schon gezielt nach KünstlerInnen, die mich interessieren, beziehungsweise ja, wo wir eben Anfragen bekommen oder die ich eben auch für Ausstellungen brauche oder für Umhängungen in der Sammlung.
Wenn man gezielt schaut, passiert es doch trotzdem immer wieder, dass einem etwas in die Hände fällt. Hast du was Überraschendes gefunden?
Ja, tatsächlich, was ich ganz toll fand, wir machen ja immer kleine Umhängungen in der Dauerausstellung Und ich hatte dann mal, weil ich für den Raum 14, wo es um die Nachkriegsabstraktion geht, also 50er, 60er Jahre, da habe ich gedacht, da hängen jetzt aber irgendwie sehr viele Männer in diesem Raum. Vielleicht wäre es irgendwie mal ganz schön, da auch ein paar Frauen unterzubringen. Und habe dann wirklich mal diese Jahre abgeklappert und geschaut, was für Künstlerinnen haben wir da in dem Zeitraum. Und da hatten wir vor kurzem zwei schöne Papierarbeiten von Becky Sandstede, also einer sehr unbekannten Künstlerin, Schwiegertochter von Max Beckmann übrigens. Die hatten wir dann rausgesucht und gezeigt. Und jetzt hängt dort gerade Ursula Sachs, eine Schülerin von Hans Ullmann.
Das heißt, du wirst das auch nach wie vor als Ressource begreifen und dann immer dialogisch arbeiten. Also man hat ja immer so ein paar Favoriten, die man gerne mal ausstellen möchte. Wie stellst du dir das in Zukunft vor? Gibt es ein Thema, von dem ich noch nichts weiß?
Ja, also ein Thema, was mir tatsächlich auch so ein bisschen vorschwebt, das weißt du aber tatsächlich auch schon.
Berlin Minimal.
Berlin Minimal ist so ein bisschen der Arbeitstitel. Es gibt nämlich in der Sammlung einige wirklich sehr schöne Positionen, die konkret sind, die also Nachkriegspositionen, konkrete Nachkriegspositionen. Und das schlägt so einen schönen Bogen in meine Anfangszeit im Kunstmuseum Stuttgart, die ja auch eine große Sammlung konkreter Kunst haben. Da habe ich ja auch 2011, 2012 war das, glaube ich, mitgemacht bei der Ausstellung Rasterfahndung. Die hat mich eben sehr geprägt. Und da schwebt mir eben auch gerade vor, eine kleine Präsentation zu machen mit diesen Minimal-Positionen. Da bin ich auch gerade dabei, ein bisschen zu schauen, was da gut reinpasst. Wir haben tolle Arbeiten zum Beispiel von Frank Badur, die da auf jeden Fall zum Tragen kommen müssen. Und ich glaube, das könnte ganz spannend werden.
Nun wussten wir ja, dass deine Vorgängerin in den Ruhestand gehen würde. Wir wussten, dass es bald eine neue Leitung geben würde. Und wir haben in weiser Voraussicht schon einen Platz im Ausstellungsplan freigehalten. Das heißt, du hattest sowas wie eine Carte Blanche, durftest dir was aussuchen und du hast dich für deine erste Ausstellung für Hans Ullmann entschieden. Da gibt's ja auch schon eine Geschichte mit seinem Werk und auch mit seiner Familie, mit dem Estate. Wie kam es, dass du dich ausgerechnet für diese Nachkriegsposition entschieden hast? Wir hatten da ja so ein bisschen unterschiedliche Meinungen, so wichtig er ist. Aber du hast dann für ihn optiert und das ist auch richtig, absolut, ihn in größerer Form wieder vorzustellen. Aber warum hat die Nachkriegsmoderne so ein Rezeptionsloch?
Ja, also ich meine, Ullmann ist einfach ein wichtiger Künstler für dieses Haus. Da müssen wir gar nicht drum rumreden. Die Berlinische Galerie hat eine der größten Sammlungen in Deutschland. Und natürlich, das darf man auch nicht vergessen, und du hast ja schon angesprochen, dass wir ein Mehrspartenhaus sind. Wir haben in den KünstlerInnenarchiven eben auch einen tollen Teilnachlass, einen dokumentarischen Teilnachlass. Und das ist natürlich auch nochmal so ein riesiger Vorteil, wenn man sowohl die Kunst als auch die Dokumente im Haus hat. Das ist natürlich kaum aufzuwiegen. Und tatsächlich war das damals schon so, als ich im Busch-Reisinger Museum zu dieser Zeit gearbeitet habe und zu Ullmann, dass ich immer gedacht habe, da müsste man schon nochmal eine große Ausstellung machen. Die letzte ist super lange her. Große, umfassende Ausstellung war 1968. Also da hat Ullmann noch gelebt. Und ich habe damals schon immer gedacht, aber wenn, dann müsste es eigentlich die Berlinische Galerie machen. Das liegt ja auch auf der Hand.
Und so ist es gekommen.
Ja.
Trotzdem merken wir jetzt, dass auch alteingesessene BerlinerInnen gar nicht mehr ihn erinnern, obwohl seine Arbeiten ja im öffentlichen Raum an super prominenter Stelle aufgestellt sind, vor der Deutschen Oper, im Hansaviertel, auf der Philharmonie. Trotzdem nochmal meine Frage, wie kommt es, dass die Nachkriegsmoderne so ein bisschen untergegangen ist?
Ja, ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Also bei Ullmann ist es tatsächlich ein bisschen verrückt, weil wirklich hier in Berlin ist er so präsent durch diese großen Skulpturen. Aber das ist ein Schicksal, das teilt er ja mit vielen KünstlerInnen aus der Zeit. Auch Künstler wie Fritz Winter oder Ernst Wilhelm Ney, die kennt man. Die haben auch ihren Platz in der Kunstgeschichte. Aber das sind jetzt nicht so die, wo jeder sagt, ach ja, kenne ich, weiß ich, da und da, so und so. Obwohl die eben auch in jeder deutschen Sammlung sind. Also die sind wirklich in jedem großen westdeutschen Museum kann man die finden. Und ich glaube, der Grund, warum diese Nachkriegsmoderne so ein bisschen untergegangen ist, es sind zwei Dinge, glaube ich. Also zum einen ist tatsächlich dieses Narrativ, was auch da dran hängt, was ja auch in den letzten Jahren sehr stark aufgearbeitet wurde, dieses der freie Westen, dieser Anschluss an die USA, das demokratische Deutschland, die demokratische BRD, dieses sich rehabilitieren nach der der NS-Zeit, dass das irgendwann tatsächlich auch so ein bisschen auserzählt war und dann eben auch eine neue Generation kam, die andere Themen hatte, die sich auch gerade mit dieser NS-Zeit anders auseinandergesetzt hat. So dass das so ein bisschen, ja, dass diese Generation so ein bisschen verloren gegangen ist, beziehungsweise wir sie teilweise auch nur noch so aus den Vor-NS-Zeit kennen. Und auf der anderen Seite, glaube ich, ist es tatsächlich auch, dass es diese Generation ist, mit der wir uns gerade heute super schwer tun, weil das eben diese Generation von Künstlern ist, die vor 33 meistens schon die Ausbildung gemacht hat, vielleicht schon ein paar Ausstellungen und dann aber eben während der NS-Zeit ja oft als entartet galt, also eher Kunst galt als entartet, aber trotzdem hier geblieben sind und ja eben sehen mussten, wie sie durchkommen. Und da sind diese Lebensläufe oft schwierig. Es gibt dann manchmal eben opportunes Verhalten und da ist oft die Frage, wie kann man so jemanden zeigen, wie geht man damit um? Und ja, da gibt es noch keine einheitliche Lösung, jetzt sage ich jetzt mal, wie man damit umzugehen hat.
Wobei Ullmann ja tatsächlich sogar im Gefängnis gelandet ist wegen seiner politischen Überzeugung. Das lässt ihn in einem ganz anderen Licht dastehen. Vielleicht kann man noch kurz auf seine Rolle oder seine Wirkung als Universitätsprofessor eingehen. Was kann man dazu sagen? Wie hat er hier gewirkt als Professor?
Also Ullmann war auf jeden Fall ein, würde ich sagen, ein sehr, könnte ich mir schon vorstellen, ein sehr guter Lehrer. Also er war durchaus sehr, sehr beliebt. Das ist das, was wir eben aus den Akten wissen. Hat ja zunächst den Vorkurs an der Hochschule für Bildende Künste gemacht und dann eine eigene Klasse gehabt, die Experimentelles Formen hieß.
Daher
so wie unsere Ausstellung, genau. Also Ullmann war tatsächlich sehr, ich glaube, er hat wirklich sehr gerne unterrichtet, was man ja nicht von allen KünstlerInnen, die Professuren bekommen haben, gerade auch in der Generation sagen kann. Wobei er auch an der Hochschule für Bildende Künste keinen so einfachen Stand hatte. Also gerade auch mit dieser Vorgeschichte, die du gerade angesprochen hast, als ehemaliges KPD-Mitglied im Gefängnis gewesen während der NS-Zeit. Das ist Ullmann mehrfach um die Ohren geflogen an der Hochschule für Bildende Künste, einmal im Kontext seiner Verbeamtung. Aber dann gab es tatsächlich in den 50ern auch immer wieder Stimmen, die gesagt haben, ah, der will hier nur Linke Studierende und so weiter. Ich glaube, Ullmann war schon eine ganz wichtige Kraft an der Hochschule für Bildende Künste. Man sieht es auch ganz schön in der Ausstellung. Da zeigen wir ja den Film Der Weg zur Skulptur. Das ist so ein dokumentarischer Kurzfilm zur Ausbildung an der Hochschule, wo wir Ullmann eben auch im Einsatz sehen als Lehrer. Und wo man, und deswegen fand ich diesen Film so toll, auch sehen kann, wie anders diese Kunst von ihm ist im Vergleich zu anderen BildhauerInnen in der Zeit. Die sind alle, stecken noch sehr so in diesem vollplastischen, viel Henry Moore-Bezüge. Und Ullmanns Drahtskulpturen, die sind dann schon sehr speziell.
Berlin hat ja auch sehr spezielle Vorzüge im Vergleich zu anderen westdeutschen, bundesdeutschen Städten. Hier findet man unglaublich viele KünstlerInnen nach wie vor. Es ist eine tolle Stadt. Man steigt auf sein Fahrrad und kann innerhalb von wenigen Kilometern ganz viele Ateliers besuchen. Das ist eine großartige Sache hier für KuratorInnen, für AusstellungsmacherInnen. Hast du in deiner Zeit in Berlin schon eine Position entdecken können, die du vorher nicht kanntest und die du total toll findest und sofort in die Sammlung integriert hast?
Ja, einige tatsächlich schon. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich letztes Jahr Sandra Vasquez de la Orda kennengelernt habe, die ja jetzt keine Entdeckung mehr ist seit der letzten Biennale, wo sie auch groß gezeigt wurde. Aber auch so ein Fall, und davon gibt es ja einige von Leuten, die schon lange in Berlin sind, lange in der Stadt sind, lange hier arbeiten und die aber nicht bei uns in der Sammlung sind. Und deswegen freuen wir uns, dass wir in diesem Jahr eben auch zwei große Zeichnungen ankaufen werden. Ich freue mich aber auch, dass ich alte Bekannte wieder sehe. Ich war vor kurzem im Atelier von Fine Sharp, die ich noch aus dieser Rasterfahndungsausstellung kenne. Damals hatte sie gerade ihr Studium abgeschlossen und also auch eine Künstlerin, die eben sehr konkret arbeitet, die aber auch ja, mit Papier ganz anders umgeht als viele andere. Also es ist sehr interessant, wie sie das Thema Zeichnung nochmal auf so ein anderes Level bringt. Und auch von ihr werden dieses Jahr einige Arbeiten in die grafische Sammlung kommen. Und darüber freue ich mich auch sehr.
Vielleicht auch fast zum Schluss noch ein Blick in die Zukunft, um zu zeigen, dass wir dich nicht nur als Kuratorin für Papier sehen. Du wirst im nächsten Jahr, im Jubiläumsjahr der Berlinischen Galerie, wenn das Museum 50 Jahre alt wird, wirst du eine Ausstellung machen zu Käthe Kruse. Wer war das?
Oder besser gesagt,
ist das?
Mit Käthe Kruse machen wir die Ausstellung. Käthe Kruse kennen sich ja ganz, ganz viele in Berlin. Die ist ja wenn ich das so sagen darf, ein Urgestein der Berliner Kunstszene. Sie war in den 70er und frühen 80er Jahren Mitglied der Tödlichen Doris, also des Punk-Kollektivs. Und ja, ist seit den späten 70er Jahren in Berlin, arbeitet hier, ist sicher vielen Leuten, die hier in Berlin unterwegs sind, auch ein Begriff und bekannt. Ja, ist aber noch nie in einer großen Institution gezeigt worden wie der Berlinischen Galerie. Und das wollen wir dann 2025 ändern.
Wird also sicherlich eine sehr variantenreiche Ausstellung. Du sagst, du machst es auch mit ihr, bist eigentlich kuratorische Partnerin von Käthe Kruse. Ja, also sind wir schon mal sehr gespannt. Wird sicherlich unterschiedlichste Medien geben, die in der Ausstellung vertreten sind. Und Käthe ist ja auch eine passionierte Performerin. Hast du schon eine Idee, wie ihr das in die Ausstellung integrieren könnt?
Ja, da haben wir schon viele Ideen. Also Käthe hat ja ein großes Repertoire an Performances, die sie eben auf jeden Fall im Rahmen der Ausstellung machen wird. Also wir sind da auf jeden Fall dran. Aber ich kann sagen, also das Begleitprogramm wird ein Feuerwerk.
Wenn man nach Berlin kommt, muss man nicht nur eine Wohnung suchen und viele andere Dinge erstmal herausfinden. Hast du was gefunden, was du als Geheimtipp in diesem Podcast preisgeben möchtest?
Also ich habe mich ja super schwer damit getan, als Neu-Berlinerin, als Zugezogene hier Tipps zu geben. Aber was ich vor gar nicht so langer Zeit entdeckt habe bei mir in der Nachbarschaft, ist tatsächlich die Sekula Bar. Eine ja süditalienische Bar, bei der man aber sehr gut essen kann, weil ich finde ja, neben Kunst ist Essen auch eins der wichtigsten Themen. Und da gibt es die beste Pasta alla Norma.
Alles klar. Ich fürchte, du musst jetzt nochmal den Namen wiederholen.
Die Sekula Bar.
Alles klar. Gut, an dieser Stelle dann vielleicht danke ich dir ganz herzlich. Auch ich habe heute einiges über dich noch gelernt, dazu gelernt, auch über deine Anfänge als Zahnmedizinerin. Großartig. Daher an dieser Stelle noch ein kleiner Reminder. Die Ausstellung, die Ilka Föhrmann betreut hat, Hans Uhlmann Experimentelles Formen, die ist noch bis zum 13. Mai 2024 in der Berlinischen Galerie zu sehen. Nochmal vielen Dank an dich für das, was du heute erzählt hast. Und schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank und bis zur nächsten Folge.
Dankeschön.